zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Und wie fast bei jeder Folge habe ich auch wieder einen Gast im Grunde genommen, beziehungsweise einen Kollegen wieder bei mir, nämlich den Ingo. Und wir sprechen heute über hochinteressante und spannende Themen. Unter anderem haben wir ein Solaris mit Debian Touch, Kubuntu und Canonical, Sabayon 8 im kleinen Kurztest, dann ein Ubuntu Ultra Tough Tablet und dann nochmal ein wenig zu ACTA, da es ja gerade jetzt am Samstag sehr starke Proteste da gab in vielen Städten. Gut, ich glaube, wir fangen zunächst einmal an, Ingo, mit Solaris, mit dem Debian Touch. Hast du schon von Illumion gehört?
Ja, hallo Leschik, erstmal. Ja, so ein bisschen gehört habe ich davon natürlich. Es verwirrt mich etwas, muss ich ehrlich zugeben. Diese ganze Solaris-Gemeinschaft, ich habe es jetzt noch nicht ganz geblickt, weil es scheint jetzt ein Nexenta-Nachfolger zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Nexenta ist ja schon länger eins auf Open Solaris basierendes System mit Debian-Oberfläche und die haben irgendwie den Teil eingestellt. Es gibt jetzt irgendwie nur noch diesen Nexenta-Store-Teil, wo es auch nochmal eine extra Distribution gibt. Und so dieses Hauptprojekt, was dieses Nexenta-OS vorher war, ist jetzt halt dieses Illumia. Und ja, eben, es ist halt, so richtig, wozu man es braucht, weiß ich jetzt nicht, aber es ist natürlich immer schön, wenn man die Einfachheit von Debian irgendwo hat. Und wenn man Solaris-Kern haben möchte, gerade wegen zum Beispiel ZFS oder sowas, dann ist das sicher die Distribution, die man sich zurzeit angucken sollte.
Ja, NextCenter OS kenne ich ja auch noch damals. Die haben ja den Open Solaris Kernel im Grunde genommen benutzt oder die ganz normale Open Solaris Distribution damals, als sie noch Sun gehörte im Grunde genommen und offen war. Und ich glaube, dass die so richtig ein Problem hatten, als dann das Ganze zur Oracle rübergewechselt ist und Oracle erstmal dicht gemacht hat, weil sie dann halt eben nicht relativ schnell an neue Softwarepakete rankamen oder an neue Softwarequellen rankamen für das System. Und da mussten sie halt irgendwas machen. Und die haben ja sich quasi einem Projekt angeschlossen, das ja so ein bisschen versucht, Open Solaris, zumindest die Kernkomponenten, halt auch unabhängig von Oracle weiterzuentwickeln. Das ist das Illumos-Projekt und das ist halt auch eben die Basis für das Illumian-System. Und ich habe mir das ganz kurz mal angeschaut. Das ist hochinteressant, weil das tatsächlich auch mit dpkg und apt-get halt umgehen kann. Und du kannst dann ganz normal mit apt-get Sachen installieren. Die Installation selber ist recht spartanisch, würde ich mal sagen. Also wie man es von der Server-Distribution eigentlich gewohnt ist. Und ich glaube, das ist auch eher dann auch tatsächlich ein Nexenta-Nachfolger oder im Sinne des Nachfolgers, dass man da weiter versucht, auf Server irgendwie erfolgreich zu sein. Das heißt, man kriegt eine ganz normale Cursis-Installationsanweisung im Grunde genommen, wo man dann mit Tab und Enter sich durchklickt und dann das System installieren kann. Bei einer automatischen Installation oder automatischen Partitionierung installiert er dir dann auch direkt ein ZFS-Dateisystem und teilt das Ganze also auch relativ sinnvoll auf. Es gibt aber ein paar Schwierigkeiten und Problemchen, die mir aufgefallen sind und die angeblich ja auch schon beim ganz normalen Nexenta OS drin sind. Das sind zum Beispiel Lokalisierungsschwierigkeiten. So gibt es zum Beispiel ganz lustigen Fehler, dass du während Installation zwar die Möglichkeit hast, dein Tastaturlayout einzustellen, aber das wird gar nicht angenommen, dieses Tastaturlayout, und wird auch gar nicht geladen. Das heißt, wenn du dann dein Passwort eingibst, dann hast du eventuell ein Problem, wenn du Y oder Z nur vertauschst, dann geht's. Aber bei den Sonderzeichen, dann, ich hatte zum Beispiel bei der allerersten Installation halt ein paar Sonderzeichen drin im Passwort und dann dachte ich mir, ja verdammt, jetzt habe ich es installiert, gestartet und konnte mich gar nicht anmelden, weil ich dann jetzt nach den anderen Sonderzeichen auf der englischen Tastatur suchen musste. Das war dann ein bisschen anstrengend. Habe ich gedacht, okay, installiere es einfach nochmal neu.
Ja, das kann auch nicht die Lösung sein.
Ja, das war auf jeden Fall lustig.
Also ich habe gerade, also dieses Nexenta gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Also das ist, dieses Illumian ist jetzt quasi deren komplette Nachfolger. Mhm. Also es ist, dieses alte System gibt es nicht mehr. Es gibt da, wie gesagt, noch dieses Nexenta Store und die haben sich halt vor allem auf Appliances mit ZFS halt spezialisiert und auch bei Illumian denke ich jetzt einfach mal, okay, das ist einfach für Leute, die ZFS benutzen wollen für Server. Du hast es ja gesagt, sieht eher so aus wie so ein Serverbetriebssystem. Wenn man halt mit ZFS rumspielen will oder das produktiv benutzen will, dann ist das sicher eine Möglichkeit. Was ich auch noch nicht ganz kapiert habe, was jetzt Open Indiana dann ist. Also es scheint ja auch nochmal irgendwie was mit Solaris zu tun zu haben. Gibt ja, dann gibt es auch noch, oder gab es zumindest auch diese Schillix, auch so ein Open Solaris Distribution. Also es ist schon so ein bisschen verwirrend. Aber ich find's gut. Also klar, Debian ist einfach zum Nutzen. Die ganzen Leute kennen das und apt-get install. Was mich jetzt noch interessiert, wie groß ist denn da die Auswahl von Paketen? Also ist das so, was so ein Debian auch mitbringt oder ist das einfach wesentlich weniger?
Also das ist dann doch schon wesentlich weniger. Ich habe mal testweise bei meiner kleinen Installation in der VirtualBox versucht, ein LXDE oder ein XFCE zu installieren. Das gab's gar nicht. Das hat er also gar nicht gefunden. Ich habe mal kurz nach KDE gesucht, auch nicht gefunden. Das heißt, ich habe nur GNOME tatsächlich vollständig gefunden und dann auch in einer etwas älteren Version. Und auch bei den Paketnamen musste ich mir ein bisschen was also abbrechen, weil die sind ellenlang. Also das sind quasi keine Paketnamen, wie man die kennt vom Debian-System, wo man, wenn man GDM zum Beispiel nachinstallieren möchte, den GNOME Display Manager, einfach apt-get install GDM eintippt, sondern man muss dann tatsächlich GNOME-Display-Manager eintippen. Und das ist noch eins der einfachen Sachen. Da gibt es noch ein paar andere seltsame Schreibweisen, wie zum Beispiel x11-x11-server-utilities. Also die haben schon ganz lustige Paketnamen, die relativ lang sind und schwer einzutippen sind. Ich glaube, da müssen sie noch ein bisschen was machen. Es gibt schon eine Möglichkeit, ich glaube, da haben sie eine kleine Liste von Aliasen im Grunde genommen eingebaut, dass wenn man da apt-get install GDM eingibt zum Beispiel, dass er dann automatisch sagt, okay, der User will jetzt GNOME Display Manager installieren. Das gibt's schon, aber trotzdem hat man da noch so ein bisschen, da merkt man auch so ein bisschen noch das, was mit dem Open Solaris ja angefangen wurde, deren eigener Paketmanager ja IPK-Dateien erstellt. Ich glaube, so hießen die jedenfalls. Da war auch der Dateiname sehr, sehr lang und das haben sie jetzt so quasi übernommen und ich glaube, da müssen sie noch was tun, damit das ein bisschen was einfacher wird, auch für einen ganz normalen Linux-Administrator dann sich quasi auf Open Solaris zurechtzufinden.
Also ich habe es nicht getestet, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Ich finde es interessant, es ist schön, dass es das gibt, da ich jetzt nicht so ein ZFS-Freak oder sowas bin. Ich warte da eher noch auf ButterFS dann. ja, ist das jetzt nichts, womit ich groß rumspielen will, aber nett, dass es immer noch so Open Solaris Distributionen gibt, obwohl da ja Oracle ziemlich dicht gemacht hat.
Ja, ich würde auch sagen, so als Fazit zumindest für mich insgesamt auf jeden Fall kein Desktop-Ersatzsystem. Und für den Server würde ich mir tatsächlich überlegen, wenn ich was mit ZFS brauche, ob ich da nicht zu FreeBSD greife. Da scheint es mir zumindest was sicherer anzugehen, was das Fortbestehen der Distribution auch angeht. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, komme, glaube ich, direkt zu unserem zweiten Thema. Canonical hat jetzt die Zahlung für Kubuntu quasi eingestellt. Das heißt, die haben ja einen Entwickler, den Jonathan Riddle, hat sie eingestellt. Der sollte für Kubuntu arbeiten im Grunde genommen. Und den haben sie jetzt ja quasi nicht gefeuert, aber den haben sie zumindest, der macht jetzt was anderes im Grunde genommen und arbeitet jetzt nicht mehr für Kubuntu. Somit sind die finanziellen Mittel seitens Canonical einfach eingestellt worden.
Ja, es ist, ich finde es schade. Ich kann mich noch erinnern, 2006 war das, glaube ich, auf dem Linux-Tag. Ich habe die Keynote damals auch gesehen, wo groß Mark Shuttleworth vorbeikam in einem KDE-T-Shirt und groß den Support für KDE angekündigt hat damals. Und jetzt, naja, gut, eingeschlafen. Es hatte sich schon so ein bisschen so abgezeichnet, so richtig glücklich war die KDE oder Kubuntu-Community ja nie, dass da wirklich viel gemacht wurde. Und ich meine, okay, GNOME machen sie jetzt auch nicht mehr viel, Canonical, sondern das ist ja alles Unity jetzt und das ist denen ihre Marschrichtung. Von daher würde ich sagen, okay, es macht Sinn. Ja, ich finde es halt schade, weil Canonical könnte einfach mehr für die Gemeinschaft tun und da ist halt Support von KDE und GNOME einfach schon Pflicht. Aber gut, wenn man sagt, man will halt ein Unternehmen, was Geld bringt, dann will man nicht jedes Zeug unterstützen. Und wenn die sich halt jetzt auf Unity konzentrieren und nur noch das machen, dann soll es halt so sein.
Ja, ich denke dann auch, dass es es ist ein logischer Schritt, nachdem ja Unity quasi gestartet wurde von Canonical, dass sie das jetzt voll supporten wollen und da halt volle Kanne drauf abfahren. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was wird aus Kubuntu? Kubuntu, wie du ja auch gesagt hast, war ja mit Canonicals Support nicht so richtig glücklich. Es gab zwar finanzielle Hilfen, das heißt, da hat der eine Entwickler, den sie eingestellt haben, ja auch ein bisschen was an Paketen rumgearbeitet und beim Packen irgendwie viel Arbeit geleistet, zumindest viel Eigenleistung steckt ja da drin, weil die ja vor allen Dingen die KDE-Pakete selber gepackt haben und nicht von Debian übernommen haben zum Großteil, weil die halt auch viel aktueller waren. Aber das, was mir so bei Kubuntu gefehlt hat, auch nach dieser Ankündigung, die ich ja auch gehört habe, waren halt so Sachen wie zum Beispiel Integration von Ubuntu One. Die gab es in KDE, in Kubuntu gar nicht. Und obwohl das halt auch von Canonical ja gesponsert worden ist, lange Zeit lang. Und andere Sachen, der Music Store, der wurde auch nicht eingebaut. Ein ordentliches Software Center hat man auch nicht für Kubuntu rausgebracht. Und dann gab es ja auch so teilweise, ich weiß nicht, ob du die Mailingliste auch verfolgt hast, ich habe es mal gemacht, da gab es teilweise kontroverse Diskussionen, was ist die Integration von einigen diesen ja, GNOME-Tools im Grunde genommen, die halt eben bei Ubuntu mitgeliefert worden sind. Das lief dann im Endeffekt darauf hinaus, dass dann Canonical selber gesagt hat, ihr dürft die gar nicht mitliefern, weil das ist ein Ubuntu-Ding, das ist quasi Corporate Identity von Ubuntu selber und nicht von Kubuntu. Also das ist schon sehr seltsam, wie ich finde.
Ja, es war halt große Hoffnung damals, dass das Canonical jetzt wirklich viel mit KDE macht und ja, wie du gesagt hast, also es sind halt so die Eigenentwicklungen sind dann nicht mal in den Desktop integriert worden und ich weiß nicht, vielleicht muss man auch sagen, Ubuntu ist halt das, was Canonical draus macht und den Rest, der ist einfach nicht mehr so interessant. Also vielleicht sollte man also diese Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu einfach sein lassen. Also es gibt viele, viele Linux-Distributionen da draußen, die sich dann halt auf einen Desktop richtig konzentriert haben oder den schön paketieren und da alles reinstecken. Wenn Canonical da kein Interesse dran hat, dann weiß ich nicht, dann sollte man es vielleicht auch einfach lassen.
Ja, gut, von Seiten Canonicals vielleicht, aber ich denke, dass wenn die Community da ein Interesse hat, das aufzubauen, so andere Desktops zu pushen auf Ubuntu-Basis, dann wäre das, glaube ich, mit Hilfe dieser ganzen Infrastruktur, die Ubuntu dann mitliefert. Bestes Beispiel, ich bin ja auch mit involviert in die Entwicklung von Lubuntu. Die sind ja vor kurzem erst, also bei dem letzten Release, reingekommen und wir profitieren im Grunde genommen beim Lubuntu-Release doch deutlich von dieser Infrastruktur, die Canonical beim Bauen der ISOs zum Beispiel mitbringt. Also Sachen wie PowerPC-Image oder ein Alternative-Image, was es ja auch gibt, also kein Live-Installer zum Beispiel. Das war halt damals relativ problematisch noch, als das nicht zu offiziell zu Canonicals Ubuntu-Familie zählte. Und jetzt dank dieses Bildsystems ist es relativ einfach. Da haben wir sogar Daily-Images, wo man sich dann Sachen anschauen kann und gucken kann, ob das alles vernünftig baut und so. Also da halte ich das doch schon für sinnvoll von der Seite. Aber also ich frage mich ganz ehrlich, was hat das denn sonst noch so für Konsequenzen für Kubuntu, dass sie jetzt quasi degradiert worden zu, auf einer Linie quasi gestellt worden wie Xubuntu und Lubuntu? Meinst du, das hat irgendwie Konsequenzen auch für die Community und für die Qualität der Distro?
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe Kubuntu nur ab und zu mal ausprobiert. Ich bin jetzt zwar auch KDE oder LXDE-Nutzer und war noch nie so der Gnomi, Und wenn ich mal ein Ubuntu ausprobiert habe, dann immer eher ein Kubuntu. Aber man hat schon gemerkt, sie konnten immer nicht so richtig mithalten mit dem, was Canonical mit Ubuntu, also der GNOME-basierten oder jetzt Unity-basierten Oberfläche machen konnte. Und das wird jetzt halt natürlich nochmal schwieriger, wenn es dann eventuell noch weniger Pakete gibt oder noch schlechtere Integration, als es jetzt ist. Klar, so einen bezahlten Entwickler, den man kann den natürlich ersetzen irgendwie, wenn ziemlich viele Leute an Ubuntu oder Kubuntu mitarbeiten. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass die KDE-Community mittlerweile eher wieder auf andere Desktops, zum Beispiel wieder OpenSUSE oder sowas setzt. Von daher, also als KDE-Anwender wäre vielleicht Kubuntu jetzt nicht mehr meine erste Wahl. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch dazu geraten. Aber jetzt wäre es wahrscheinlich schon wieder ein OpenSUSE oder vielleicht auch ein Arch Linux, wenn man mehr basteln will. Ja, da ist die Integration von KDE auch einfach super. Von daher schwierig abzuschätzen. Ich weiß auch nicht, wie viele Anwender es von Kubuntu noch gibt. Und ja, wenn es kein kommerzieller Erfolg ist, dann ja, schwierig. Weiß ich nicht. Was denkst du denn?
Ja, ich glaube auch, dass es schwierig wird jetzt erstmal mit dieser, das ist ja eigentlich eine Negativ-Publicity, die da so ein bisschen aufgemacht wurde. Und ich fand es ein bisschen seltsam, dass das der Jonathan Riddle selber angekündigt hat in seinem Blog und dass das eher, also dieser ganze Ankündigungstext von ihm ist eher, hat so eine negative Stimmung so ein bisschen. Also ich hätte es besser gefunden, wenn Canonical vielleicht eine News rausgebracht hätte und dann eventuell gesagt, okay, wir also von einer Chance vielleicht geredet hätte, die Kubuntu gegeben wird, dadurch, dass sie halt jetzt nicht mehr in dem Main-Repo von Ubuntu sitzen, sondern jetzt in das Universe-Repo, soweit ich das verstanden habe, reingehen. Dort haben sie dann halt die Möglichkeit, mehr Applikationen eventuell auch zu einem späteren Zeitraum, also auch mehr Ausnahmen, was jetzt Feature-Freeze und so weiter angeht, noch per neue Programme reinzukriegen, vielleicht ein bisschen was das Styling ändern. Das ist ja auch so eine Sache, die, glaube ich, vorgeschrieben war von Canonical, dass Kubuntu gar nicht das Styling ändern durfte, was jetzt bestimmte Sachen angeht. Und ich glaube, hätte das Canonical so angekündigt, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen was Positiver. Aber so sieht das halt so aus, als ob die da mit dem Knüppel auf den Sack draufgehauen hätten. Und das war's dann.
Ich weiß nicht mal, ob das gut gewesen wäre, wenn Canonical das angekündigt hätte. Also klar, wenn der Herr Riddle das irgendwie ein bisschen positiver noch formuliert hätte, mag sein, aber wenn da jetzt von Canonical so eine Mail kommt, hey, wir schießen das ab dann versuchen sie es sogar noch positiv zu verkaufen, dann hätten sie wahrscheinlich mehr eins auf den Deckel gekriegt, als wenn jetzt ein Entwickler, der in der Community ein bisschen mehr verhaftet ist, das in seinem Blog schreibt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das die bessere Alternative gewesen ist. Wie er das jetzt verkauft, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber wenn Canonical daherkommt und sagt, nö, wir der eine Entwickler, den wir hatten, macht das jetzt nicht mehr, es kommt woanders hin und es dann noch positiv darstellt, das hätte, glaube ich, noch schlechtere Publicity gegeben als das jetzt.
Naja, da habe ich eine andere Meinung, aber ist ja halt jetzt so passiert, wie es passiert ist. Kann man ja nichts machen dran. Ja. Nur das Interessante ist ja dann, was ich nicht gewusst habe, dass Canonical tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du das auch gewusst hattest, dass Canonical tatsächlich auch professionellen Support angeboten hat für Kubuntu. Bisher.
Habe ich jetzt tatsächlich auch so das erste Mal gelesen. Klar, bestimmt hat man es mal irgendwo gehört, aber es ist, ich meine, der professionelle Support von Canonical, ich weiß gar nicht, wie viele Leute den jetzt überhaupt so richtig einsetzen.
Wahrscheinlich nur Firmen. Wahrscheinlich nur Firmen, ja, ja. Irgendwelche. Ja.
Genau, und da wir jetzt nicht bei irgendwelchen Firmen beschäftigt sind, die das machen, geht das immer, glaube ich, ein bisschen an uns vorbei, an uns Community-Leuten jetzt. Mir war es auch nicht bewusst, dass die das machen. Wahrscheinlich haben sie es auch nicht groß angekündigt oder damals vielleicht schon, aber mittlerweile ist es auch eingeschlafen. Und ja, wie auch hier drin steht, das war kein kommerzieller großer Erfolg. Wir haben wahrscheinlich nicht so viel Support für die KDE, für den KDE-Teil verkauft. Ja, gut, ist halt so. Und ja, wenn es halt kein kommerzieller Erfolg ist und Canonical darauf aus ist, dann Ja.
Ja, müssen wir halt mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Kubuntu 12.04 wird halt dann das letzte offiziell supportete von Canonical sein, und das soll ja dann auch 5 Jahre lang laufen, auch die Kubuntu-Version halt auch eine LTS sein und dann auch mit noch professionellem Support verkauft werden. Das heißt, es besteht noch eine Schonfrist für alle Kubuntu-Nutzer, und danach müssen wir halt mal schauen, wie sich eventuell Kubuntu auch ändern wird, weil sicherlich das Interesse von Entwicklern so ein bisschen zurückgehen wird, aber auch von der User-Community so ein bisschen zurückgehen wird. Nun ja. Kommen wir von einer großen KDE-Distribution quasi zu einer, ja, anderen, die zumindest auch sehr stark immer auf KDE gesetzt hat, nämlich Sabayon 8. Das ist ja dieser komische, sagen wir mal, der komische Versuch, Gentoo userfreundlich auf den Desktop zu bringen. Davon hast du doch bestimmt auch schon gehört, oder?
Ich habe davon gehört, ja, aber immer wenn ich Sabayone höre, denke ich, also ich meine, es gibt da schon Arch Linux. Warum jetzt nochmal eine benutzerfreundliche Distribution, die so in die Richtung geht, also Rolling Release und trotzdem ziemlich viel eigenes Zeug machen zu können? Deswegen habe ich mir Sabayone jetzt auch nicht groß angeguckt. Es ist nett, dass es diesen Versuch gibt, Gentoo benutzerfreundlicher zu machen. Ja, also Gentoo alleine, ich sehe das immer nur bei anderen Leuten und denke immer, ja, okay, wenn ich viel Zeit habe, meinen Rechner mit Kompilieren zu beschäftigen, dann würde ich das einsetzen. Aber da ich eher mal schwachbrüstige Rechner habe, war das nie so mein Ding. Aber es ist natürlich hochflexibel, ja. Also ich habe mich schon, es war schon immer cool, wenn die da hier ihre Flex setzen konnten, was sie reinkompilieren und was nicht, und das dann durchlaufen lassen und dann es genau das gemacht hat, was es sein sollte. Es war schon cool. Und ja, Sabayone, schnelles Ding, immer die Bleeding Edge, die neueste Software, diese gleich reinpacken, und halt, ich stehe voll auf Rolling Release Distribution, seitdem ich halt Arch Linux User bin. Und ja, gut, dass das jetzt 8 heißt, ist ja bei einer Rolling Release auch eher nebensächlich. Ich meine, jetzt haben sie mal wieder einen Stand rausgehauen und gesagt, hier, wenn ihr neu anfangen wollt mit dem System, dann installiert euch jetzt mal das, und dann wird das ja eh ständig geupdatet. Ja. Coole
Ja,
Sache.
das Interessante beim Kompilieren ist natürlich gerade im Winter, da kann das so auch schon ein bisschen so ein Heizungsersatz sein, ne? Wenn man den Computer mal auf Volllast laufen lässt, ne? Also
Ja,
zumindest habe ich mir das sagen lassen von einigen Gentoo-Usern.
dann
Ne, was
benutze
haben
ich
wir? Ja,
Seti
oder seht
oder
ihr?
irgendwie
Ja.
oder sowas, irgendeine Software, die das macht. Wenigstens dann noch für die Wissenschaft rechnen, als nur mein eigenes System so zu basteln, dass es stimmt. Ja.
Ja, du hast ja Arch Linux schon angesprochen. Den Unterschied, den ich bei Sabayon im Gegensatz zu Arch so sehe, ist, dass Sabayon tatsächlich, anders als Arch, tatsächlich eine ISO rausbringt oder mehrere ISOs rausbringt, wo tatsächlich ein voll konfigurierter Desktop also daherkommt, den man nicht selber konfigurieren kann, nicht, was heißt kann, nicht muss, meine ich natürlich damit. Und man halt im Grunde genommen alle vorinstallierten Sachen, die man so braucht, Webbrowser, E-Mail-Programm, selbst Codecs, Flash-Player und selbst hier Nvidia und ATI-Treiber, die proprietären, werden auch schon mitgeliefert, automatisch installiert, wenn da jetzt die Grafikkarte erkannt wird. Ich glaube, das geht schon so mehr in Richtung noch benutzerfreundlicher zu sein als das, was Arch so bietet. Die haben auch direkt 3 Desktops, die sie groß rausbringen. KDE 474 haben sie als ISO, GNOME 3.2 und XFCE 4.8. Und dann gibt es natürlich ein paar andere Desktops, die man sich nachinstallieren kann. Interessant ist vielleicht für einige, Cinnamon und Qt Razer sind auch in den Paketquellen enthalten und kann man sich dann anschauen. Der Kernel ist auch ein aktueller 3.2-Kernel. Den kann man auch updaten. Ich glaube, der ist mittlerweile auch wieder bei 3.2.5 oder sowas angelangt. Und ansonsten, was mich gefreut hat bei Sabayon, das war schon am Anfang auch so, ich habe ja Sabayon auch mal vor Jahren mal angetestet gehabt, die haben ein relativ gutes Artwork. Und die haben es tatsächlich geschafft, das, was Canonical immer so als Flicker-Free Boot bezeichnet, haben sie tatsächlich auch geschafft. Zumindest in meiner virtuellen Maschine habe ich nichts von der Konsole gesehen. Kein kurzes Umschalten in die Konsole oder sowas beim Auswählen nach dem Group oder sowas, sondern da kam direkt ein Splash-Screen hoch und ich glaube, die benutzen da auch diesen angepassten Kernel mit Bootsplash. Also da muss man den Kernel selber irgendwie so kompilieren, dass da Bootsplash reinkommt und dann hat man eine grafische Oberfläche beim Booten. Das ist halt das vielleicht das Besondere, dass das halt alles so ja aus einem Guss irgendwie wirkt und ja doch vom Artwork her relativ professionell auch wirkt. Ich habe mir die XFCE-Variante angeschaut. Einer der Gründe ist, weil irgendwie die anderen Versionen relativ groß sind. Also ich glaube, über 2,4 Gigabyte ist die KDE und die GNOME-Version jeweils groß. Und XFCE hat dann nur 1,4 Gigabyte. Immer noch groß, wie ich finde, für einen ganz normalen Desktop. Aber es wird dann auch eine ganze Menge geboten. Also wie gesagt, Codecs, Flash, die Treiber für die proprietären Grafikkarten oder die proprietären Treiber für die Grafikkarten werden mitgeliefert. Und auch alle Sprachen werden vorinstalliert. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit im Gegensatz zu Ubuntu oder sowas, dass ja dann dynamisch Sprachpakete nachladen kann. Das wird hier alles schon mitgeliefert. Was mir aufgefallen ist bei dem Ganzen, ich habe die XFCE-Version da getestet, ist, dass die einen eigenen Paketmanager auch mitliefern. Das heißt, die setzen dann nicht nur auf das Emergen, also auf das selber Bauen Gentoo-mäßig von Paketen, sondern die haben ja so eine Art Software-Center für Binärpakete auch mit an Bord, wo man dann halt ein paar Pakete nachinstallieren kann. Das Programm nennt sich Entropy und ist ein GTK geschriebenes Programm. Es kommt natürlich nicht ansatzweise ran an das Ubuntu Software Center oder sowas. Es wirkt alles so ein bisschen schwerfällig, ein bisschen was langsam von der Oberfläche her und auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, es wird quasi alles in einer riesengroßen Liste werden alle Softwarepakete angezeigt. Man hat zwar auch die Möglichkeit, eine Kategorie auszuwählen, aber es ist halt nicht so, dass man links einfach eine Kategorieansicht hat und dann ein Programm auswählen kann und rechts wird dann die Liste angezeigt, sondern man muss halt in so ein Klappmenü reingehen, quasi so ein Aufklappmenü und dann kann man da seine Kategorie auswählen und kriegt dann die Liste angezeigt. Also es ist ein bisschen es könnte noch userfreundlicher sein. Dann habe ich mit dem Paketmanager versucht, unter dem Live-System zunächst einmal was zu installieren. Das hat gar nicht geklappt. Der wollte irgendwie was aktualisieren, was dann nicht geklappt hat, wo dann irgendwie der Arbeitsspeicher voll lief. Und deshalb muss ich das dann tatsächlich auch installieren. Und da ist mir aufgefallen, das läuft relativ schnell durch. Also Installation von Programmen, ich habe jetzt nur testweise Chromium mal nachinstalliert, das ging relativ fix. Und auch der Output ist, also man legt da besonders Wert drauf, dass einem, dem Nutzer möglichst viel mitgeteilt wird, was gerade gemacht wird. Da wird also auch gezeigt, ganz genau in so einem Konsolenfensterchen, während dann oben die Progressbar ganz normal in der grafischen Oberfläche durchläuft, wird gezeigt, was gerade gemacht wird. Es werden irgendwie Signierungen runtergeladen und der ganze Kram. Also man legt, glaube ich, auch Wert tatsächlich so einen Einstieg in die Gentoo-Welt und einen Einstieg vielleicht auch in die Linux-Welt, in etwas höheres Verständnis von Linux reinzubekommen. Und ein paar Bugs, ein paar Macken sind mir aufgefallen hier und da. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass bei diesen 1,4 Gigabyte ein paar Programme einfach fehlen. Wie zum Beispiel den Druckereinrichtungsdialog, der jetzt tatsächlich im System integriert ist. Das Einzige, was sie da mitbieten, ist tatsächlich die CUPS-Web-Oberfläche, die da verlinkt ist in den Einstellungen. Nur ein bisschen ärgerlich, weil wenn man Drucker einsteckt, dann hat man es mit den nativen Tools so, dass der Drucker automatisch erkannt wird, Treiber installiert werden. Und das ist halt hier nicht der Fall. Und ein paar Links waren da gesetzt, die dann auf Programme verwiesen haben, die gar nicht installiert waren. So war da zweimal oder dreimal ein Tastatureintrag drin und nur einer hat funktioniert, alle anderen haben nicht funktioniert. Aber ansonsten doch relativ ordentlich. Kann man sich mal anschauen. Für alle diejenigen, die vielleicht mal ein Rolling Release ausprobieren wollen, das ein bisschen vielleicht was einfacher für den Anfänger ist zum Start als Arch. Und die dann vielleicht dann später mal richtig in Gentoo einsteigen wollen, sich die Zeit nehmen wollen und so ein bisschen was mehr das System erkunden wollen. Es wird ja auch die Gentoo-Installationsmethode mit Emerge wird unterstützt. Da kann man also auch seine Programme selber kompilieren, wenn man lustig ist, wenn man Bock hat drauf. Ja, das ist so mein kleines Review zu Sabayon 8. Ich weiß nicht, hast du da noch eine Frage, die dir einfällt zu dem Ganzen?
Nö, also wie du gesagt hast, es sieht einfach schick aus. Und ja, dass man da so gleich so einen vorkonfigurierten Desktop hat. Also als ich mit Arch angefangen habe, und das ist halt schon wirklich ein Unterschied jetzt zu Sabayon, da muss man halt echt alles selber machen. Ja, du installierst das Ding und bist dann erstmal auf der Shell. So, und wenn du dann weitermachen willst, musst du dich erstmal damit beschäftigen, wie kriege ich denn jetzt meinen X-Server her? Wie konfiguriere ich denn dann, dass das alles passt und welche Desktop-Oberfläche nehme ich? Und pipapo. Ich fand es aber sehr schön, mal wieder einfach ja, sich das alles zu überlegen und da wieder rumzutüfteln, weil klar, ganz früher war das standardmäßig, man hat einen Linux installiert und so, das war alles das Erste, was man machen musste, sich da über alles im Klaren werden. Heutzutage installiert man das ja nur noch und landet dann gleich auf irgendeiner Klick-Bunt-Überfläche und beschäftigt sich gar nicht mehr damit. Ja, also Sabayon für den Einstieg jetzt, wenn man tatsächlich dann ein richtig schön angepasstes, auf Gentoo basiertes System haben will, kann ich sagen, klingt super, ja, gerade wenn man Emerge und sowas dann verwenden kann und seine Pakete dann noch installieren kann. Oder wenn man wirklich wieder von ganz vorne anfangen will, dann halt Arch Linux oder Gentoo oder noch härter dann Linux vom Scratch. Das habe ich aber auch. Das wollte ich auch immer mal machen. Es sieht schön aus. Vielleicht probiere ich es auch mal aus in einer virtuellen Maschine oder sowas. Aber ich habe mich jetzt einfach mittlerweile an Arch gewöhnt und ich glaube nicht, dass ich da jetzt nochmal wechseln werde. Solange die Jungs bei Arch immer noch so schnell sind und die ganzen Pakete einfach auch extrem schnell zur Verfügung stellen und man sich die installieren kann und immer die neuesten Kernel und immer die neuesten KDE-Sachen drin sind, habe ich irgendwie keinen Grund wegzugehen. Sagen wir so.
Ja. Na gut, vielleicht ist ein Grund, Sabayon nennt sich ja jetzt Extreme Rolling Release. Also die wollen noch extremer werden, zumindest vom Namen her klingt das zumindest vielversprechend irgendwie. Ob die das wirklich sein werden, müssen wir mal schauen. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein kleines Video gemacht von meinem ersten Exkurs auf Sabayon 8. Das werde ich auch verlinken, dann können sich Leute das auch mal anschauen. Ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man drüber reden kann, aber es ist immer besser, wenn man das sich auch nochmal anschauen kann, wie das dann aussieht. Ansonsten, die Leute, die es ausprobieren können das dann auch machen. Sabayon.org ist die Adresse. So, jetzt kommen wir zu einem ja sehr heiß diskutierten Thema, gerade in den letzten Tagen, nämlich ACTA, das Anti-Counterfeiting Treat Agreement. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist also das, was jetzt gerade in den letzten Tagen, am Samstag jetzt gerade auch hochgekocht ist, bei den vielen Demos, die es gab rund um die Welt im Grunde genommen und vor allen Dingen Europa. Und ich war auch auf so einer Demo, nämlich hier in Köln, heute früh, 11 Uhr, bei minus 6 Grad. Das war relativ kalt. Ich hatte auch mir vorgenommen, vielleicht ein Interview mit einigen Leuten, warum die jetzt da sind und so zu führen. Aber ich hatte ja die Kälte so ein bisschen unterschätzt und keine Handschuhe eingepackt und dann Hände aus der Tasche rausholen und mit einem kleinen Handyrekorder aufnehmen. Das war mir dann doch zu kalt. Aber ja, es war schon interessant, das mitzuerleben, dass dann doch etwa an die 2000 Leute da vorm Dom standen und dann tatsächlich auch quasi um die Häuser gezogen sind, also vom Dom aus dann, ich glaube, es war der Ebertplatz, ne, wo sind wir hingegangen, zum Neumarkt sind wir hingegangen und dann vom Neumarkt dann wieder zurück zum Dom, also für die Leute, die sich auskennen in Köln. Auf jeden Fall, das hat auch so, bei so einem kleinen Umzug hat es natürlich auch wieder so direkt, weil wir ja gerade in der Karnevalszeit sind, auch so, kommen da so ein bisschen so Karnevalsgefühle auch hoch, dass es halt, wenn in Köln irgendwie Demo ist und die Leute da so einen Umzug machen, da also haben uns einige Leute ein bisschen schief angeschaut und meinten, ja, haben dann auf die Uhr geguckt und meinten so, ja, hier, Rosenmontag ist er noch hin. Und vor allen Dingen auch, weil wir ja auch alle die Masken, die Guy Fawkes Masken anhatten, da hatte das natürlich noch mehr so einen Eindruck eines Karnevalsumzugs gemacht. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Sache. Was mir nur aufgefallen ist, viele hatten ja ihre Masken dabei, aber wenige Leute hatten tatsächlich auch ein Transparent mit irgendwelchen Forderungen oder sowas dabei, so dass das tatsächlich auch so wie ein kleiner Karnevalsumzug wirkte. Nun ja, ich glaube, wir müssten noch ein bisschen mal über ACTA so ein bisschen nochmal reden, was so an ACTA jetzt gefährlich ist und so weiter und so fort. Und ich habe mir tatsächlich gestern Abend nochmal, weil ich gestern tatsächlich auf der Kippe stand und mir überlegt habe, ja, gehe ich jetzt dahin unbedingt oder nicht? Weil ja jetzt auch irgendwie, da hast du bestimmt auch gehört, gestern dann, also gestern, das heißt Freitag, wir nehmen nämlich am Samstag auf, dass dann die Bundesregierung quasi ja beschlossen hat, dass sie die Unterschrift unter ACTA erstmal vorerst verweigert oder das erstmal prüfen möchte. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Klingt das irgendwie
ja,
gut?
Das ist jetzt zurzeit ist es erstmal ein symbolischer Akt. Ich würde da jetzt noch nicht groß was drauf geben. Da sind irgendwelche Bedenken aus dem Justizministerium, die einzige Frau oder auch die einzige Ministerin oder der einzige Minister, den man irgendwie mögen kann im Kabinett Merkel, hat da Bedenken angemeldet, Frau Lauthäuser-Schnarrenberger. Und deswegen hält das Außenministerium jetzt erstmal die Unterschrift zurück. Also wenn der Protest nicht so groß wird, dass wir da jetzt Millionen Leute organisieren, ist das nur ein symbolischer Akt und Deutschland wird das Ding noch unterschreiben. Ich mache mir da keine Illusion, dass es jetzt nur, ja, wir warten da jetzt noch 2 Wochen, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat und dann wird das unterschrieben. Also ja. Was anderes sehe ich da nicht.
Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat bei der Lauthäuser-Schnarrenberger war halt, dass sie, ich glaube, 2 Tage vorher ein YouTube-Video reingestellt hat, oder zumindest habe ich es auf YouTube gesehen, wo sie dann beteuert hat, ja, mit ACTA ändert sich ja gar nichts bei uns in Deutschland und nach der Unterzeichnung würden wir sowieso keine neuen Gesetze machen und wir planen ja auch nicht irgendwie das Internet zu sperren oder Provider haftbar zu machen für den Traffic der User und so weiter und so fort. Und ich fand halt das halt sehr lustig, dass die dann jetzt tatsächlich auch auf die Idee gekommen ist, erstmal zu sagen, wir unterschreiben nicht, obwohl sie halt 2 Tage vorher gemeint hat, ja, es ändert sich sowieso nicht, also unterschreiben wir einfach. Und bei diesem kurzen YouTube-Video hatte ja quasi auch indirekt, dadurch, dass sie ja gesprochen hat von Internetsperren und halt auch dem Haftungsrecht für Provider, hat sie ja dann quasi auch indirekt darüber gesprochen, was mit ACTA möglich sein könnte. ACTA ist ja kein irgendwie so eine Art Gesetz oder sowas oder ein Gesetzgebungsvertrag oder sowas, sondern ist halt so ein Völkerrechtsabkommen, was man so schließt und wo man dann sagt, ja, wir wollen jetzt unsere Gesetzgebung daran orientieren, was wir jetzt hier in diesem Vertrag quasi unterschreiben. Und da fand ich das doch schon ein starkes Stück, dass er halt diese Sachen irgendwie angesprochen hat, die ja quasi sehr kritisch sind und damit halt indirekt zugegeben hat, dass es halt da irgendwie Probleme gibt in diese Richtung. Ich weiß nicht, hast du dir den ACTA-Text selber mal angeschaut, versucht den sich mal durchzulesen?
Also ich habe jetzt den aktuellen tatsächlich nicht mehr angeguckt. Ich habe irgendwann mal in der Rechtsvorlesung einen Vortrag über ACTA gemacht und damals war das alles noch viel schlimmer, als es jetzt ja so ein bisschen ist. Was halt wirklich kritisch ist einfach, dass das jahrelang hinter irgendwelchen verschlossenen Türen mit Lobbyisten von der Content-Mafia einfach verhandelt wurde. Und das ist so eigentlich der Grund, weswegen man jetzt noch dagegen sein sollte. Vorher waren da ja so wirklich wenn du 3 Urheberrechtsverletzungen begehst, kriegst du irgendwie das Internet gekappt und sowas dabei. Und die Sachen sind ja alle rausgeflogen, zum Glück. Von daher ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wie am Anfang befürchtet. Ich habe irgendwann mal, ich glaube letztes Jahr, auch ein Interview geführt gehabt zu dem Thema bei Radio Tux. Und da war das wirklich noch so richtig düster. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Es ist zwar immer noch eine Verbesserung für die Urheberrechtsinhaber und Ja, also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was die EU oder das Europaparlament halt vor allem damit macht. Eigentlich sollte man halt nicht so ein, wenn man schon so einen weitreichenden Vertrag da irgendwie verhandelt, dann könnte man den halt auch öffentlich verhandeln oder zumindest die ganzen Parlamente einbeziehen. Es muss ja nicht jeder mitreden, aber zumindest die Parlamente sollten da einfach auf dem Laufenden gehalten werden und es soll nicht nur über irgendwelche Leaks rauskommen, was denn, wie denn hier jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Ich glaube, ganz am Anfang war es auch irgendwie so, dass wenn man irgendwie MP3-Dateien illegale auf seinem Laptop hatte und bei der Grenzübertretung wollten sie die irgendwie scannen und dann solltest du da eins auf die Finger kriegen und alles so eine Scherze. Es ist ja, also es gibt schon gute Gründe, warum man dagegen sein muss. Aktuell weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich in Deutschland zu großen Gesetzesänderungen führen würde. Wenn das Justizministerium meint, wir sind eh so schon, wir sind eh schon auf dem Status, ja, dann ist das immer noch traurig, ja, weil ich immer noch finde, also Urheberrecht ist klar, ist wichtig, aber irgendwie 80 Jahre nach Tod braucht kein Mensch, ja, also das ist, das schützt nur die Content-Mafia und die Leute, die da irgendwie noch groß Geld mitmachen wollen. Hat aber nichts mit der großen Gesellschaft und dass jede Idee dazu beiträgt, um eine neue Idee zu fördern und wiederum und wir da uns mit als Gesellschaft und als alle Menschen auf der Erde irgendwie bereichern und fortentwickeln. Und ja, deswegen finde ich es halt von der Stelle halt schon blöd.
Ja, da hast du, glaube ich, was Richtiges angesprochen. Und vor allen Dingen, glaube ich, das eines der Hauptprobleme, was mich auch so ein bisschen genervt hat, auch ich habe mir diesen ACTA-Text tatsächlich durchgelesen. Nicht die englische Fassung, sondern ich habe auf die deutsche Fassung gewartet, weil man ja im Englischen dann doch das eine oder andere vielleicht falsch verstehen kann, gerade wenn es um so rechtliche Sachen geht und wenn es so um verklauselte Sätze geht und so Bandwurmsätze oder wie nennt man das immer so gerne, wenn es solche so komischen Sätze sind. Und was mich da gestört hat, gerade am Anfang dieses ganzen Textes, war halt, dass von einem völkerrechtlichen Abkommen geredet wurde und dass tatsächlich dann keine Volksvertreter bei diesem völkerrechtlichen Abkommen an der Beteiligung waren bei ACTA, sondern halt tatsächlich die Content-Mafia, also die Industrievertreter im Grunde genommen, die das Ganze zusammengeschustert haben. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wie kann das ein völkerrechtliches Abkommen sein, wenn nicht die Volksvertreter dann für das Volk dieses Abkommen schließen? Das ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich glaube, dieser ganze Vertragstext, hast du ja auch gesagt, da wird sich wahrscheinlich in Deutschland vom Gesetz her nicht viel ändern, zunächst einmal. Das war auch so die ersten paar hundert Seiten. Nee, 100 Seiten, so viel hat es ja nicht, aber die ersten paar Artikel, die es dort gibt, sind halt auch alle so, wo man denkt, oh, harmlos. Und dann aber war interessant, Artikel 27 habe ich mir angeschaut. Da stand dann was drin, das haben die sehr clever gemacht, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil die haben den ganz normalen Vertragstext gehabt und hatten dann an einer Stelle so eine kleine Fußnote. Aber diese Fußnote war halt länger als der gesamte Artikel selber. Und da wurde ich erstmal ein bisschen misstrauisch. Worum geht's denn da? Hab mir das dann 3, 4 Mal durchgelesen, hab mir dann noch eine kleine Hilfe dann im Internet angeschaut von einem, der das Ganze auch so ein bisschen interpretiert hat. Und da steht dann halt tatsächlich sowas drin, dass Internetprovider zumindestens wird in ACTA wird die Internetprovider-Haftung angesprochen und als mögliches Mittel irgendwie genannt, um halt solche Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist gerade so eine gefährliche Sache, weil wenn man das tatsächlich einführt, dann würde das ja dazu führen, dass tatsächlich die Provider, um sich halt vor so einer Haftung, vor irgendwelchen Strafen zu schützen, tatsächlich auf die Idee kommen, dann auch die Datenpakete der einzelnen User zu überwachen und dann reinzuschauen, was die Leute da machen. Und ich glaube, das ist schon die eine Sache. Es wird also nicht sehr konkret dabei diesem ganzen Punkt, sondern alles sehr schwammig. Aber die Möglichkeit wird gelassen, dass halt sowas möglich sein soll, dass Internetprovider halt in Haftung gebracht werden können. Und das wäre ja eine so mögliche Konsequenz, dass eben halt Datenpakete der Nutzer irgendwie überwacht werden. Und das würde ja dann quasi die freie Kommunikation im Internet so ein bisschen einschränken, würde ich mal behaupten. Wenn jetzt hier der eine dem anderen irgendwie eine MP3 schickt oder sowas, von einem Konzert, wo er gerade drauf war oder sowas, dann ist das, würde das ja in unserer analogen Welt, würde man vielleicht einen CD oder sowas nehmen oder wenn man es ganz altmodisch ist, noch eine alte Kassette oder sowas und weitergeben. Und das würde keinem auffallen. Aber wenn man es im Internet macht, dann kommen halt direkt die Provider. Und dann, glaube ich, ist das Tückische dabei, dass ja dann auch von freiwilligen Vereinbarungen geredet wird, die zwischen Providern und der Content-Mafia, also den Rechteverwertern, getroffen werden sollen oder die sollen befördert werden vom Staat im Grunde genommen, dass sie sich irgendwie freiwillig einigen. Da kannst du dir ja vorstellen, was dabei rauskommt. Da würde ja sowas rauskommen, was die Politik quasi niemals geschafft hätte, als Gesetz durchzubringen. Das würden dann im Geheimen der Provider und der Rechteverwerter eventuell miteinander abstimmen. Dann könnte sowas rauskommen, dass sie dann sagen, ja, wir scannen jetzt hier den Datenverkehr und dann, wenn wir was Illegales finden, dann übermitteln wir die IP direkt an den Rechteverwerter. Der kann dann direkt zum Gericht gehen und so weiter und so fort und kann dann sagen, okay, hier die und die IP-Adresse direkt mal Abmahnung schicken und so weiter und so fort. Oder wenn natürlich die Rechteverwerter das ganz geschickt machen wollen, und das machen sie ja teilweise auch schon, umgehen sie dieses ganze Gerichtsgedönse und sagen, ja, okay, wir schicken dem einfach so eine Abmahnung und schicken dann eine Warnung, wenn sie nicht vom Kadi landen wollen, im Grunde genommen, wenn sie nicht vom Gericht landen wollen, dann einigen sie sich mit uns oder sowas gegen eine Bezahlung von 2000 Euro oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist auch so eine Gefahr, die dann da besteht. Und dann kommt noch ein viel, glaube ich, perfiderer Plan der Content-Mafia dann noch dazu. Denn die haben tatsächlich, es steht auch in ACTA drin, es soll eine Behörde quasi für eben Urheberrechtsverletzungen gefördert werden. Das heißt, es soll eine neue Behörde aufgemacht werden. Im Grunde genommen, es wird zumindest vorgeschlagen, damit eben die Rechteverwerter einfacher ihre Urheberrechte irgendwie durchsetzen können und Leute verklagen können, im Grunde genommen. Und so einzeln für sich sind die einzelnen Dinge, glaube ich, schon schlimm. Aber wenn man die alle noch zusammennimmt und dann die Konsequenzen daraus denkt, die sich daraus ergeben können, dann ist es, glaube ich, so Super-GAU-mäßig fürs Internet und für die freie Gesellschaft im Internet, glaube ich.
Ja, ja. Also ich setze jetzt einfach mal meine Hoffnung auf das Europaparlament, dass die das tatsächlich noch irgendwie ablehnen und sagen, wir starten diesen Prozess jetzt eventuell nochmal von neuem und diesmal offen und transparent. Habe da aber auch nicht große Hoffnung, dass das tatsächlich passiert, weil die größte Fraktion im Europaparlament sind natürlich diese Christdemokraten, also das, was bei uns halt die CDU ist. Und naja, was die so fabrizieren und dass die eigentlich heimlich ganz glücklich über sowas sind, wissen wir ja alle. Und wenn man mal so zuhört, was so die CSU und die CDU ab und zu absondern, ja, da läuft einem schon irgendwie Schauer über den Rücken und das ist irgendwie, naja. Ja.
Da reicht ein Wort zu sagen oder ein Name zu sagen, UL. Das ist die neue Maßeinheit für den maximalen Realitätsabstand, würde ich mal sagen.
Aber auch ein Heveling und wie heißt der von der CSU, der da letztens auch so völlig abgehoben ist? Ach, keine Ahnung. Also da gibt es so einige, wo man echt nur denkt, oh je.
Ja. Naja, also insgesamt sehe ich halt also dann doch die Gefahr bei ACTA doch gegeben, sehr stark gegeben. Deshalb sollten wir und gerade auch, damit das bei der EU sich nochmal, damit das noch überdacht wird und auch hier in Deutschland überdacht wird, sollten wir tatsächlich an Demonstrationen weiterhin teilnehmen, weil dieses vorerst Aufschieben ist halt, heißt ja nicht, dass es komplett irgendwie abgebrochen wird, sondern man wartet jetzt auf die EU. Und da muss halt auch auf die EU so ein gewisser Druck ausgeübt werden, damit wir da erfolgreich gegen halt ACTA sein können.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also gibt's ja auch im Internet wieder Listen, dass man seine Europaparlamentarier anrufen kann, jeweils derjenige, der für den Wahlkreis zuständig ist und mit denen mal drüber redet. Das hilft auf jeden Fall, weil dafür sind die auch da. Und einfach sag mal mit denen abklärt, wie ist meine Meinung dazu, wie ist dem seine Meinung dazu. Und ja, vielleicht kann man es ja wirklich darüber noch verhindern. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, dass Deutschland das früher oder später unterschreibt, das Ding.
Ja, ich hoffe mal nicht. Ansonsten gibt es auch noch für die Leute, die Stop ACTA quasi unterstützen wollen, gibt es noch eine Petition, die man unterzeichnen kann. Die wird, glaube ich, auch EU-weit zumindest anerkannt irgendwie. Und ja, und die Demos gibt's halt, wo man dann noch hingehen kann. Und man muss auch nur sich eine Guy Fawkes Maske ausdrucken. Ich habe es auch gemacht, einfach auf leerem Blatt Papier sich eine Guy Fawkes Maske ausdrucken, anziehen. Auch wenn man keine hat, bekommt man da eine sicherlich zugesteckt und kann dann auf diese Anti-ACTA-Demo gehen. Also mein Fazit zu ACTA: Eine Unterschrift macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn sich in Deutschland sowieso nichts von den Gesetzen her ändern soll. Und von den schwammig formulierten Thesen, die es dort gibt, habe ich ja genug schon von gesagt, was das für Gefahren birgt. Und ich glaube, das zusammen damit, dass das völkerrechtliche Abkommen ohne Volksvertreter stattfindet oder stattfinden soll, macht es halt dazu, dass wir ACTA eigentlich komplett ablehnen sollen.
Genau, wir legen es ad acta.
Genau. Ja, dann sind wir quasi schon durch mit der Sendung. Oder haben wir noch ein Thema? Ne, wir hatten noch ein Thema. Dieses Ubuntu Ultra Tough Tablet. Hast du dir das mal angeschaut?
Ich angeschaut ist übertrieben. Also es sieht sehr, 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 sehr seltsam aus. Das hat so viele komische Knöpfe. Und ich weiß nicht. Es sieht so aus wie so ein diese Toughbooks oder so, die Toshiba mal gebaut hat, wo du wie Regen und Staub und Wüste und alles drüber laufen lassen kannst.
Ja, das sieht so aus, als ob da so ein Panzer drüber fahren könnte. Das wäre, als ob das so für einen Militäreinsatz gedacht wäre, dieses Tablet.
Also es sieht nicht so aus, als hätte man da jetzt großen Spaß mit. Und ja, das ist schade. Also, wenn ich dann so ein Tablet haben will, will ich ja auch nicht ausgelacht werden.
Ja.
Und bei dem hätte ich so das Gefühl, dass die Leute einen nicht nur unverständnisvoll angucken, sondern auch noch denken, der Typ ist doch ganz ballaballa nicht mehr. Da doch lieber dann das, was die KDE-Leute da gemacht haben, und was herauskommen soll noch irgendwann. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen.
Spark.
Ja, dieses Spark. Das sieht irgendwie ein bisschen schicker aus. Von der Bedienung her, ja, sieht so, ja. Ja,
lustig finde ich ja bei diesem Toughbook, dass da die F-Tasten links angeordnet sind, F1 bis F3. Was das soll, ich beim besten Willen weiß ich es nicht. Und ich glaube, rechts, das soll so eine Art analoges Steuerkreuz sein, hoffe ich, kein digitales. Und naja, es ist zumindest hat es was Besonderes. Im Inneren schlägt ein Atom anstatt einem ARM-Prozessor. Das heißt, da wird wahrscheinlich neben Ubuntu auch Windows oder sowas drauf laufen. Hat auch 1 GB RAM, das heißt größer als die meisten Tablets, die meistens nur mit 512 MB daherkommen. Und eine SSD mit 32 oder 80 GB. Also das ist schon auf der Höhe der Zeit, würde ich sagen.
Ja.
Oh, 7 Zoll ist das Gerät groß, also das ist auch gut kompakt anfassbar mit zwei Händen und hat halt eine Standardauflösung 1024x600 Pixel und soll halt eben auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar sein. Das heißt im Grunde genommen, das ist tatsächlich eher was für den Außeneinsatz, würde ich mal sagen, also für Bauarbeiter eventuell, wobei ich mich da frage, arbeiten die mit dem Tablet?
und steigen die 1200 Meter hoch?
Naja, es kann
aber
steht 1200 Meter hohe.
Am krassesten finde ich ja, das hat noch Express-Card und noch viel besser RS-232. Rock solid. Ja, also wenn man wirklich so irgendwie den Himalaya besteigen will oder mal ab und zu durch die Wüste läuft oder in Sibirien überwintert, dann wäre das Ding das, was man sich jetzt kaufen sollte. Für alle anderen Gelegenheiten würde ich auf andere Tablets warten.
Vor allen Dingen, wenn man sich mal den Preis anschaut, sind 2780, ne, das ist die Windows-Variante.
Ist egal, aber es wird in dem Preis
also
sein.
Also um den Rahmen halt irgendwie, um die Größe wird sich das handeln irgendwie. Und das ist dann doch schon ein sehr, sehr starkes Stück. Ja, vielleicht eventuell auch interessant. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, auch eine Kamera, 2 Megapixel zumindest. Es soll ja auch wasserdicht sein, zumindest bis 1 Meter. Also für die Schnorchler oder sowas unter uns, die können vielleicht dann Unterwasserbilder mitmachen.
Genau, Unterwasserbilder, ja. Ja, krass.
Ja, also irgendwie, es ist ja schön, dass es ein Ubuntu-Tablet gibt, aber
Das ist es
ich hätte mir
nicht.
was anderes da vorgestellt drunter, ne?
Das brauche ich jetzt auch nicht. Aber gut, dass sie das Ding auch mit Ubuntu rausbringen. Klar, es wird auch sicher mal demnächst irgendwelche anderen Tablets geben mit Ubuntu und dann Zeug drauf. Es ist jetzt zufälligerweise in eins der ersten und deswegen irgendwie in die Nachrichten gekommen. Ansonsten hätte davon wahrscheinlich auch keiner Notiz genommen. Nee, ansonsten habe ich noch eine Sache, vielleicht ein Hinweis, weil er mich auch gerade betrifft. Debian Lenny wird nicht mehr mit Updates versorgt. Und ich habe dummerweise auch noch so ein paar Server, die mit Lenny arbeiten. Und ja, der Support ist jetzt am 6. Februar ausgelaufen. Und wer also noch Lenny hat, dafür wird es keine Sicherheitsupdates mehr geben. Und es wird jetzt dringend empfohlen, halt auf Squeeze hochzugehen. Ja, ist schade, aber gut, Debian ist halt auch keine Distribution, wo man Geld für zahlt. Und deswegen muss man natürlich damit rechnen, dass die irgendwann sagen, ja, unsere neue Distribution ist jetzt schon ein Jahr alt, über ein Jahr alt und ihr solltet jetzt mal endlich wechseln. Ja, wenn ich nicht immer diese ganzen Grub-2-Probleme hätte, hätte ich wahrscheinlich auch schon alle umgestellt, aber das ist immer so ein bisschen Kampf. Naja.
Ja, Grub 2 ist ja immer noch nicht final erschienen, glaube ich. Immer noch eine Beta-Version. Naja.
Ja, aber in Squeeze ist es drin und ja, bei Ubuntu ja auch und so, bei den ganzen neuen, aber irgendwie bei so einem Update ist mir schon so oft das Ding irgendwie um die Ohren geflogen und das ist irgendwie nervig und deswegen sind immer noch nicht alle Server umgestellt und ja, jetzt wird mal ein Wochenende Zeit,
Jetzt
das zu
wird's
machen.
langsam Zeit, ein Upgrade auszuführen. Ja,
Naja.
ich glaube, dann sind wir so langsam am Ende schon der Sendung. Wir haben ja diesmal ein bisschen was länger gemacht, vielleicht eine Kompensation dafür, dass letzte Woche ausgefallen ist.
Genau.
Und ja, wie gesagt, die Links werde ich dranhängen. Und ja, das war's für diesen TechView Podcast. Hat mir wieder gefallen mit dir, Ingo, zusammen. Und ja.
Gleichfalls.
Und
Demnächst mal wieder.
ja, bis demnächst. Ciao und bis zur nächsten Folge.
Genau. Ciao, ciao. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf.